ARD.
Von so einem Frühwarnsystem profitieren eigentlich alle Gebiete, die von El Niño betroffen sind. Denn man hat jetzt mehr Zeit, um sich vorzubereiten und versuchen, diese Auswirkungen abzuschwächen. Also zum Beispiel, man kann Notfallpläne auf den neuesten Stand bringen und Medikamente und Lebensmittel vor Ort bereitstellen. Man hat auch mehr Zeit, zum Beispiel Staudämme zu füllen, wenn eine Dürre droht.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
An ganz unterschiedlichen Orten der Welt gibt es gerade Extremwetterlagen. Zum Beispiel gibt es eine Rekordhitze in Vietnam. Davon hat unsere Korrespondentin in Singapur, Anna-Lu Beckmann, berichtet.
44,1 Grad zeigte das Thermometer in Vietnam schon im Mai an. Laut den Behörden die höchste jemals in dem Land gemessene Temperatur. Die Hitze bringt die Menschen hier seit Wochen an ihre Grenzen. Manchmal habe ich das Gefühl, mitten auf der Straße ohnmächtig zu werden, erklärt eine Frau, die auf den Straßen Hanois Getränke verkauft, der Nachrichtenagentur AFP. Weiter sagt sie, wenn 38 Grad Celsius vorhergesagt sind, fühlt sich das hier auf der Straße sogar noch heißer als 40 Grad an.
In Australien sorgt die Hitze dafür, dass es auf den Weiden weniger Futtermittel gibt und Landwirte ihre Rinderbestände reduzieren. In Indien könnte der Monsun deutlich kürzer ausfallen als gewöhnlich. In Chile dagegen kommt es zu schweren Überschwemmungen. El Niño. Dieses Klimaphänomen sorgt gerade für extremes Wetter an ganz unterschiedlichen Orten der Welt. El Niño, das ist Spanisch und bedeutet so viel wie der Junge oder das Christkind. So haben peruanische Fischer das Naturereignis getauft. Der Grund, die Fischer haben El Niño in der Vergangenheit während der Weihnachtszeit zu spüren bekommen, weil sie viel weniger Fisch gefangen haben als gewöhnlich. Sie hören die Wissenswerte. Mein Name ist Lena Petersen und El Niño ist heute unser Thema. El Niño hat bereits begonnen und die Weltorganisation für Meteorologie, die WMO in Genf, geht davon aus, dass er ein ganzes Jahr andauern wird. WMO-Generalsekretär Petteri Tallas stimmte die Weltgemeinschaft darauf ein, dass die Wahrscheinlichkeit für neue Hitzerekorde dadurch dramatisch steigen wird, so Korrespondentin Katrin Hondel.
Er sprach von einem Signal an die Regierungen auf der ganzen Welt. Es brauche jetzt Vorbereitungen, um die Auswirkungen auf Gesundheit, Ökosysteme und Wirtschaft zu begrenzen. Frühzeitige Warnungen vor extremen Wetterereignissen seien unerlässlich, um Leben und Existenzgrundlagen zu retten.
Über den genauen Ablauf von El Niño, die Auswirkungen und auch die Möglichkeit, El Niño vorherzusagen, darüber spreche ich jetzt mit Josef Ludischer. Er ist Physiker, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und er untersucht dort vor allem das Klimaphänomen El Niño. Hallo, Herr Ludischer.
Hallo, Frau Petersen.
Schön, dass Sie da sind und wir wollen gleich mal einen Blick auf dieses Klimaphänomen werfen. Wenn El Niño beginnt, was genau passiert da eigentlich in der Luft und im Ozean auf unserer Welt?
Ja, El Niño entsteht aus einem Zusammenspiel zwischen Atmosphäre und Ozean. Normalerweise haben wir im Pazifik Winde, die von Ost nach West wehen und dabei das Wasser vor sich hinschieben. Dieses Wasser erwärmt sich auf seinem Weg nach Westen und staut sich vor Indonesien auf. Und dort steht es auch tatsächlich höher, etwa einen halben Meter, als vor der Küste Perus. Im Osten, also dieses Wasser wird in Peru, vor der Küste Perus, ersetzt durch Wasser, das von unten nachkommt, das kälter ist. Und dadurch haben wir im Osten Temperaturen knapp über 20 Grad und im Westen so 28, 29 Grad. Vor allem El Niño schwächen sich die Winde ab. Das heißt, das Ganze ist nicht mehr im Gleichgewicht und ein Teil des Wassers muss jetzt nach Osten, was dort die Temperaturen erhöht und dadurch wird die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Seiten des Pazifiks geringer, was wiederum die Winde schwächt und weiter das Wasser nach Osten bringt. Und so schaukelt sich das Ganze zu El Niño hoch. Für ein El Niño braucht man zwei Komponenten. Also erstens warmes Wasser im Westen, was gewissermaßen den Treibstoff El Niño darstellt. Und Winde, die schwächer werden. Diese Winde treten meistens so in kurzen Phasen von 1 bis 2 Wochen auf und sind vom Wettergeschehen beeinflusst, also nicht langfristig vorhersagbar. Bildlich gesprochen stellt dieses warme Wasser im Westen das Benzinfass dar und die sich abschwächenden Winde, das Streichholz. Man braucht beide Komponenten, damit El Niño entsteht. Also zum Beispiel 2014 hatten wir dieses warme Wasser, aber die Ostwinde haben sich nur gering abgeschwächt und wir hatten am Ende des Jahres nur ein Mini-El Niño, während ein Jahr später beide Komponenten zusammenkamen und wir den stärksten El Niño in der Bestgeschichte hatten.
Ich habe schon Orte genannt, aber wo auf der Welt kann sich El Niño noch überall bemerkbar machen? Wo hat das auch Folgen für unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regionen?
Genau, also El Niño beeinflusst das Wettergeschehen fast weltweit. Also Sie hatten schon erwähnt, in Südamerika, zum Beispiel Peru und Ecuador, das sind trockene Gegenden und bekommen während eines El Niños starke Niederschläge, das zu Überschwemmungen führen kann. Und auf der anderen Seite des Pazifiks haben wir in Indonesien zum Beispiel geringere Niederschläge und Trockenheit, was Waldbrandgefahr bedeutet. Aber auch weiter weg, zum Beispiel in Afrika, gibt es Änderungen der Niederschläge. In der Sahelzone oder im südlichen Afrika gibt es niedrigere Niederschläge, während typischerweise am Horn von Afrika erhöhte Niederschläge gibt. Genau.
Also auch dort sind Überschwemmungen dann wahrscheinlicher, als sie es sonst sind.
Ganz genau, ganz genau. Also erhöhte Niederschläge gibt es zum Beispiel auch im Süden von China, was auch oft zu Überschwemmungen führt dort.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass es auch in der Vergangenheit schon Mini-El Niños gab. Also das heißt, dieses Klimaphänomen fällt auch immer unterschiedlich aus. Das scheint nicht immer exakt dem gleichen Muster zu folgen oder der gleichen Intensität. Wie stark oder auch wie langanhaltend kann denn El Niño überhaupt sein?
Genau, die Länge und die Stärke korrelieren, also sind schon verwandt. Also El Niño muss mindestens 5 Monate andauern, damit die Definition erfüllt ist. Typischerweise dauert es ungefähr ein Jahr, beginnt so im Sommer und endet im nächsten Frühjahr. Wenige El Niños dauern so 18 Monate und beginnen so im Herbst und dauern bis zum übernächsten Frühjahr. Und tatsächlich, je schwächer, desto kürzer. Genau, und es gibt eine riesige Breite an möglichen Stärken. Also, und je stärker, desto stärker wird auch das Wettergeschehen weltweit beeinflusst.
Jetzt tritt El Niño ja zumindest in den letzten Jahrzehnten immer wieder auf. Wie weit reicht das denn zurück? Ist das ein Klimaphänomen, was es eigentlich schon seit Hunderten von Jahren gibt? Oder ist das noch relativ jung?
Ja, El Niño reicht wahrscheinlich Millionen von Jahren zurück, aber ziemlich sicher Tausende von Jahren. Das wissen wir zum Beispiel aus Korallen oder aus Baumringdaten. Zum Beispiel bei Baumringen, in manchen Regionen, wie zum Beispiel in New Mexico, ist es relativ trocken, aber während eines El Niños kommt es hier zu erhöhten Niederschlägen. Und dadurch wachsen die Bäume natürlich besonders gut und die Ringe werden breiter. Ähnliche Analysen kann man auch mit Korallen machen. Und dadurch kann man auf die Temperaturen oder das Vorhandensein von El Niño schließen. Und wenn wir diese Zeitreihen anschauen, da sieht man, dass dort auch in Abständen von 2 bis 7 Jahren zu einer Wärmung kommt, das der aktuellen Lage auch entspricht. Allerdings gibt es auch eine starke Änderung der Häufigkeit von El Niños. Es gibt Dekaden und Jahrhunderte, die viele und starke El Niños haben und in anderen Jahrhunderten ist es eher ruhiger.
Und das lässt sich aber an den Baumringen, an Korallen und auch Sedimenten wahrscheinlich irgendwie nachvollziehen.
Genau, also man kann es versuchen zu rekonstruieren, wie warm die Temperaturen zu dem bestimmten Jahr oder Jahrzehnt waren zum Beispiel und wie häufig diese Erwärmungen auftraten, also wie viel Zeit es zwischen 2 El Niños gegeben hat.
Jetzt sind Sie nicht nur an der Vergangenheit, sondern auch an der Zukunft interessiert und haben auch ein Vorhersagemodell entwickelt. Wie haben Sie das angelegt? Auch mit was für Daten haben Sie das gespeist?
Also für die Vorhersage von El Niños gibt es 2 Arten von Modellen. Typischerweise benutzen Wetterdienste sogenannte numerische Simulationen, die Prozesse der Atmosphäre und des Ozeans direkt abbilden. Das sind sehr nützlich, diese Modelle, aber natürlich kann man nicht jedes Prozess absolut ideal simulieren. Und bei diesen Modellen werden lokale Wechselwirkungen betrachtet. Das heißt, zwischen 2 benachbarten geografischen Orten findet eine Wechselwirkung statt, zum Beispiel Wärme oder Feuchtigkeit wird ausgetauscht. Bei unserem Modell schauen wir uns Verbindungen zwischen verschiedenen geografischen Orten über große Distanzen an. Das heißt, wir schauen, wie ähnlich sich Temperaturen an zwei verschiedenen Orten im Pazifik sich verhalten.
Das heißt, Sie schauen sich explizit den Pazifik an und auch die Temperaturen oder auch die Feuchtigkeit dort. Also das ist sozusagen auch das Gebiet, auf das Sie mit dem Vorhersagemodell den Fokus legen.
Genau, also wir legen den Fokus auf den Pazifik, den tropischen Pazifik, und schauen hier an, wie Temperaturen an verschiedenen Orten zusammenhängen. Also je ähnlicher die Temperaturen an zwei Orten sind, desto stärker sind die miteinander verbunden. Wir betrachten diese Daten als ein Klimanetzwerk. Das heißt, es ist ähnlich wie ein soziales Netzwerk. Und die geografischen Orte entsprechen Personen und Verbindungen in unser Netzwerk entsprechen Freundschaften im sozialen Netzwerk. Und die Stärke der Verbindungen leiten wir aus der Ähnlichkeit der beiden Temperaturen, Zeitreihen ab. Also wie ähnlich verhalten sie sich. Dabei haben wir festgestellt, dass im Jahr, bevor ein El Niño startet, die Stärke der Verbindungen im Pazifik stärker wird. Und das heißt, dass es zu einem Zusammenspiel der Temperaturen im Pazifik kommt. Und wenn wir dieses Muster sehen, dann kommt in 75% der Fälle tatsächlich ein El Niño im folgenden Jahr. Wenn dieses Muster ausbleibt, kommt in 90% der Fälle kein El Niño. Und das heißt, wir analysieren ein großflächiges Muster in den Beobachtungsdaten und simulieren nicht die ganze Erde.
Haben Sie dafür denn sozusagen auch den Blick in die Vergangenheit gerichtet, um sozusagen auch dort dieses Phänomen schon zu erkennen? Also, dass man anhand der Vergangenheit tatsächlich schaut, ergibt Muster XY tatsächlich zum Schluss El Niño?
Genau, tatsächlich schließen wir so, genau. Also es gibt gute Beobachtungsdaten seit 1950 ungefähr. Und wir haben diese Daten seit 1950 analysiert und haben das so gesehen. Also dass es dieses Muster ein Vorbote von El Niño ist.
Jetzt benutzen Sie dafür ja wahrscheinlich bestimmte Analysewerkzeuge, also auch mathematische Berechnungsinstrumente. Mussten Sie die für Ihre Forschung selber entwickeln oder existiert sowas und man kann das dann für sein eigenes Modell irgendwie adaptieren?
Genau, also ich konnte am Anfang den Code von einem meiner Co-Autoren benutzen und habe dann weitere Werkzeuge selbst geschrieben. Also bei dieser Art Forschung sind die Werkzeuge doch recht individuell und gibt es noch keine vorgefertigten Lösungen. Also die muss man sie selbst dann programmieren.
Wie groß waren denn die Fortschritte bei den Vorhersagen in den vergangenen Jahren? Also haben Sie da wirklich gemerkt, dass Sie auch mit Ihrer Forschung große Schritte machen?
Ja, also ich glaube, wir haben schon ziemlich gute Fortschritte gemacht. Also die Wetter- und Klimamodelle von Wetterdiensten sagen El Niño so typischerweise maximal 6 Monate vorher voraus. Unsere Vorhersagen sind ungefähr ein Jahr im Voraus. Am Anfang konnten wir nur vorhersagen, ob El Niño kommt oder nicht. Vor 3 Jahren haben wir eine neue Methode entdeckt, mit der wir auch die Stärke eines El Niños vorhersagen können, was natürlich wichtig ist, weil je stärker, desto stärker auch die Effekte global. Und aktuell dieses Jahr haben wir auch eine Methode gefunden, wie man auch den Typ eines El Niños vorhersagen kann. Also die maximale Erwärmung im Pazifik kann sich mehr im Zentrum des Pazifiks oder weiter im Osten stattfinden. Und das beeinflusst natürlich auch Wetterereignisse, zum Beispiel bei ostpazifischem El Niños, das sich vor der Küste Südamerikas stattfindet, kommt es zu diesen starken Regenfällen dort. Während bei zentralpazifischen El Niños mit einer maximalen Erwärmung im Zentrum des Pazifiks kommt es eben nicht zu diesen starken Niederschlägen und es bleibt trocken wie normal.
Das heißt, dass wir es jetzt mit einem durchaus starken El Niño zu tun haben, das war oder ist für Sie mit Ihrem Vorhersagemodell keine große Überraschung?
Nein, also die aktuelle Entwicklung ist keine große Überraschung. Also wir hatten einen moderaten bis starken El Niño vorhergesagt, basierend auf Daten aus dem letzten Jahr. Genau, und das entwickelt sich jetzt so, wie man es so erwarten würde bis jetzt.
Wo möchten Sie denn mit Ihrem Vorhersagemodell noch hin? Also wäre das noch möglich, das weiter zu steigern? Oder gerät man da dann auch irgendwann an unüberwindbare Grenzen?
Ja, genau. Also wahrscheinlich gibt es auch eine Zufallskomponente bei El Niño. Das heißt, das lokale Wettergeschehen ein Jahr in der Zukunft von unserem Vorhersagezeitpunkt aus gesehen, spielt auch mit. Das könnte die Verbesserungsmöglichkeiten begrenzen. Aber möglicherweise kann man auch La Niñas ein Jahr im Voraus vorhersagen. La Niñas ist gewissermaßen der Gegenpart zu einem El Niño. Hier kommt es zu einer Abkühlung der Temperaturen im Pazifik. Und es hat so ungefähr gegensätzliche Auswirkungen. Das heißt, dort, wo während eines El Niños trocken wird, wird während eines ein La Niñas feucht. Also ganz grob gesprochen.
Was denken Sie, dieses Frühwarnsystem, für wen ist es besonders wichtig? Wer profitiert am meisten davon?
Ja, von so einem Frühwarnsystem profitieren eigentlich alle Gebiete, die von El Niño betroffen sind. Denn man hat jetzt mehr Zeit, um sich vorzubereiten und versuchen, diese Auswirkungen abzuschwächen. Also zum Beispiel, man kann Notfallpläne auf den neuesten Stand bringen und Medikamente und Lebensmittel vor Ort bereitstellen. Man hat auch mehr Zeit, zum Beispiel Staudämme zu füllen, wenn eine Dürre droht. Und man kann auch Fischfangquoten zum Beispiel anpassen. Also vor Peru kommt es zu einem Rückgang der Fische. Man kann auch versuchen, Getreidesorten anzubauen, die auf die erwarteten Bedingungen besser reagieren, zum Beispiel zu viel oder zu wenig Wasser. Und man kann aber auch für die Planung nutzen, zum Beispiel in Nordamerika wird es kälter. Dadurch wird natürlich mehr Heizöl oder Erdgas gebraucht, also man kann dann besser planen. In der Tropen ist hier mehr der Stromverbrauch relevant. Zum Beispiel, wenn es wärmer wird, werden Klimaanlagen länger laufen müssen.
Okay, also extrem viele Faktoren, die beeinflusst werden durch El Niño. Also die komplette Gesellschaft, die komplette Wirtschaft wird von El Niño sozusagen in Mitleidenschaft gezogen. Wäre El Niño denn irgendwie abwendbar oder befinden wir uns bei solchen Ideen irgendwie auf so einer Ebene von ja, einem total unerreichbaren Geoengineering?
Nein, also El Niño ist nicht abwendbar. Also der Pazifik deckt ein Drittel der Erde ab. Der Abstand zwischen Peru und Indonesien ist der halbe Erdumfang. Also es werden riesige Energiemengen umgewälzt. Also zum Beispiel werden während eines El Niños die Tage länger. Die Erde dreht sich langsamer. Also wir können El Niño nicht aufhalten.
Wie hängen denn El Niño und die grundsätzliche globale Erderwärmung zusammen? Kann El Niño dafür sorgen, dass die 1,5 Grad Grenze für die Erderwärmung, die wir einhalten wollen, schon jetzt gerissen wird? Und wenn ja, wäre das eigentlich nur ein kurzzeitiges Überschreiten dieser Grenze? Oder müssen wir damit rechnen, dass das auch einen langanhaltenden Effekt hat?
El Niño beeinflusst die globalen Temperaturen. Während eines El Niños kommen so ungefähr 0,1, 0,2 Grad hinzu zu den durchschnittlichen Temperaturen. Die letzten 3 Jahre hatten wir jetzt La Niñas gehabt. Die haben die Erde um so 0,1 Grad gekühlt. Und jetzt, da es El Niño begonnen hat, erwärmt sich das Ganze um 0,2 bis 0,3 nochmal. Damit kommen wir ziemlich nah ran an 1,5 Grad, möglicherweise schon kurz darüber. Das ist kurzfristig, das heißt, dauert nur ein Jahr. Und nach El Niño kommt wieder La Niña und die Temperaturen werden etwas wieder zurückgehen.
Dass wieder eine La Niña kommen wird, ist das denn auch Gesetz, also dass sich El Niño und La Niña abwechseln? Oder kann es auch sein, dass einer dieser beiden Zustände letztlich derjenige ist, der bleibt und dieses Wechselspiel vielleicht auch irgendwann ja, lahmgelegt wird?
Ja, dieses Wechselspiel findet schon seit Jahrtausenden statt. Mal stärker, mal schwächer. Also es gab einen dauerhaften El Niño so vor 5 Millionen Jahren. Da hat sich Nord- und Südamerika noch nicht verbunden. Dadurch gab es eine Verbindung zwischen dem Pazifik und dem Atlantik. Und die ganzen Strömungen liefen anders. Da hatten wir warme Temperaturen vor der Küste Südamerikas, also ein Dauer-El Niño. Aktuell ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sowas auftritt. Die Temperaturunterschiede zwischen Ost- und Westpazifik werden zurzeit auch stärker. Also wir sind nicht auf dem Weg zu einem Dauer-El Niño.
Es gab in diesem Frühling und Sommer auch die beunruhigende Nachricht, dass der Nordatlantik ungewöhnlich warm ist. Nicht nur bei uns in Europa, sondern der gesamte Ozean. Hängt auch das mit El Niño zusammen, dieses Phänomen? Oder hat das vielleicht ganz andere Ursachen?
Ich glaube, das hängt nur zum kleinen Teil mit El Niño zusammen. El Niño erwärmt die Temperaturen so 0,1, 0,2 Grad. Aber das dauert so 2 bis 5 Monate, bis sich die Wärme über die ganze Erde verteilt hat. El Niño hat erst jetzt im Juni angefangen, das heißt, es ist nur ein Minimaleffekt da. La Niña ist so im März zu Ende gegangen. Das heißt, dieser kühlende Effekt von 0,1 Grad ist jetzt weggefallen. Das heißt, das macht einen Beitrag, aber das erklärt nicht, wieso die Temperaturen jetzt global 0,2, 0,3 Grad in den Ozeanen wärmer ist als jemals gemessen. Und im Nordatlantik mehr als ein halbes Grad, stellenweise sind es 5 Grad. Also da müssen weitere Faktoren dazukommen. Man weiß jetzt noch nicht genau, was es ist.
Was vermuten Sie, woran könnte das liegen?
Also für den Nordatlantik wurde speziell zum Beispiel die Hypothese aufgestellt, dass es an schwächeren Passatwinden hängt. Das heißt, der Ozean wird weniger gekühlt oder es ist weniger Sahara-Staub über den Atlantik gibt, was auch normalerweise kühlt. Das global ist aber auch eine Erklärung nötig, weil wir haben auch global maximale Temperaturen jetzt, also die nie beobachtet wurden. Und hier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass durch diese strengeren Grenzwerte für Schwefel in Schifffahrtsstoffen weniger Aerosole gibt über den Meeren, was diesen kühlenden Effekt jetzt abgeschwächt hat.
Das heißt, die Luftverschmutzung, die wir vermeiden möchten, hat tatsächlich im Umkehrschluss eigentlich einen kühlenden Effekt gehabt. Das ist ja eigentlich auch eine total paradoxe Situation.
Ja, genau. Also das ist schon paradox, das stimmt. Also es ist noch nicht sicher, ob es wirklich das die Haupterklärung ist. Und man muss natürlich auch die weitere Entwicklung abwarten, wie sich das entwickelt. Aber das wäre eine Möglichkeit.
Luft- und Meeresströmungen gehören auch mit zu den sogenannten Kippelementen. Ist also ein bestimmter Grad der Erderwärmung erreicht, dann könnten sich Strömungen unumkehrbar verändern. Jetzt hat es in der Klimageschichte ja sicherlich schon solche Umbrüche gegeben. Wie groß sind denn die Dimensionen? Was sind denn die Folgen davon, wenn solche Kipppunkte erreicht sind?
Also die können schon ziemlich extrem sein. Also zum Beispiel vor 12.000 Jahren kam es zu einer Abkühlung in Mitteleuropa von 3 bis 4 Grad, was vermutlich mit einer Änderung des Nordatlantikstroms, einer Verlängerung des Golfstroms zusammenhängt. Aber auch in den letzten 200.000 Jahren war die Sahara schon mehrmals grün. Also zuletzt so vor 6 bis 10.000 Jahren. Das heißt, es war eine Savannenlandschaft, da haben Menschen gewohnt und jetzt ist es eine Wüste. Also solche extreme Änderungen des Klimas und der Vegetation sind schon öfters vorgekommen.
Wenn wir jetzt als Menschen nicht einlenken, wir die Erde weiter erwärmen durch unsere Lebensweise, was bedeutet das dann für El Niño? Geben wir dadurch irgendwie, weiteren Treibstoff dazu, dass dieses Wechselspiel von El Niño und La Niña noch stärker ausfällt?
Genau, also das ist eine aktuelle Frage der Forschung. Wenn man sich Computermodelle anschaut, was sie projizieren für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, die meisten Modelle sagen vorher, dass es tatsächlich mehr Stärke in News geben wird. Eine Minderheit der Modelle meint, dass es ungefähr gleich bleibt oder sogar weniger werden. Wenn man sich anschaut, die El Niños der letzten 140 Jahre, dann kann man bemerken, dass eine Häufung von extremen El Niños gegeben hat. Also zum Beispiel 1982 gab es den stärksten El Niño des Jahrhunderts. Das wurde dann 1997 nochmal übertroffen und das wiederum 2015. Also wir haben hier eine Häufung von starken El Niños. Das ist jetzt noch nicht statistisch signifikant, zu sagen, ja, es gibt mehr. Weil wir wissen ja von Korallen ja zum Beispiel, dass es El Niño selbst mal stärker, mal schwächer ausfällt, also über Jahrhunderte betrachtet. Aber unabhängig davon, je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann es aufnehmen und dadurch werden die Auswirkungen von El Niño, zum Beispiel Starkregen, heftiger werden. Das heißt, je wärmer die Erde geworden ist, desto heftiger werden die Auswirkungen von El Niño, selbst wenn das System sich gar nicht ändert.
Das heißt, ganz unabhängig von diesem Klimaphänomen sind wir einfach dann auch mit heftigeren Extremwetterereignissen konfrontiert.
Genau, also das gilt ja allgemein, aber auch speziell für El Niño auch.
Wie geht es jetzt für Sie und Ihre Forschung weiter? Sind Sie jetzt immer noch damit beschäftigt, auch diesen laufenden El Niño weiter irgendwie unter die Lupe zu nehmen? Oder sind Sie schon längst wieder gedanklich in den kommenden Jahren, wann dann sozusagen der nächste El Niño schon droht?
Ja, also ich verfolge noch die aktuelle Entwicklung. Und als nächstes möchte ich genauer verstehen, welcher physikalische Prozess hinter unserer Vorhersagemethode steckt. Und es wäre auch schön, wenn wir in der Zukunft auch La Niñas ein Jahr im Voraus vorhersagen könnten.
Wie weit sind Sie da? Gibt es einen Zeithorizont?
Also aktuell, in der Forschung weiß man natürlich nie, was rauskommt. Also aktuell sind La Niña so ein halbes Jahr, vorhersagbar mit normalen Modellen. Also wir haben jetzt noch keine Methode gefunden, um es früher vorherzusagen.
Dann wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin ganz viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Ludischer.
Ich danke Ihnen.
Josef Ludischer ist Physiker, er ist Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und vor allem El Niño nimmt er dort in den Blick. Das Klimaphänomen tritt in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf und hat auch in diesem Sommer wieder begonnen. Es macht sich unter anderem durch Überschwemmungen in Chile oder Hitzerekorde in Vietnam bemerkbar. Josef Ludischer forscht an Methoden, das Klimaphänomen noch besser vorhersagen zu können als bisher. Das waren die Wissenswerte. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.